Ich bin Psychologie studieren. Da war ein Selbstheilungsversuch. Also ich wollte mich einfach verstehen. Weil ich fand, wenn ich es verstehe, kann ich mir vielleicht helfen.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, ganz kurz einfach auch der Hinweis. Wir haben Themen von Essstörung, suizidalem Verhalten. Wenn da bei euch etwas auslöst, dann schaut doch, dass ihr nicht allein hört, dass ihr jemanden dabei habt oder sonst verzichtet auf den Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus Kontrast». Wir haben den ja eingerichtet während der Pandemiezeit, wo wir gewusst haben, wir können die Anlässe vom Kulturzyklus nicht mehr vor Ort machen. Und in der Auswertung von diesen Podcasts sind wir immer wieder darauf hingewiesen worden von Hörerinnen, Hörern, die gesagt haben, das, was wirklich interessant ist, das, was wirklich spannend ist, das, was sie auch gefesselt hat, zuzulassen und dabei zu sein, sind Geschichten gewesen. Und mit dem Podcast heute wollen wir genau dort ansetzen. Und das Gast bei mir ist Carol Eisenwart.
Danke, Stefan. Ich habe mich sehr gefreut, zum kommen.
Ja, und jetzt, du bist ja mal Studentin von der sozialen Arbeit. Du bist bei mir im Unterricht und ich habe dich dann erlebt als sehr engagierte, als präsente Studentin. Und dann ist das Studium fertig gewesen. Wir haben uns aus den Augen verloren. Und irgendeines Tages bist du mir entgegengekommen. In Romanshorn, in der Institution Betula. Und dann habe ich gedacht, ja, bewirbst du dich da? Genau. Und dann hast du gesagt, ja. Und dann habe ich gedacht, in welchem Bereich denn? Und dann hast du gesagt, ja, ich bewirb mich nicht als Sozialpädagogin, ich bewirb mich als Bewohnerin.
Genau.
Und jetzt ist natürlich hochspannend die Geschichte, jemand, der soziale Arbeit studiert, Sozialpädagogik studiert hat, jetzt auf einmal auf der anderen Seite ist. Oder? Also jemand, der jetzt muss, sollte betreut begleitet werden. Liebe Carol, was ist passiert? Magst du mal erzählen, was also der Spannungsbogen ist, wieso du in einer Situation gewesen bist, wo du auf Unterstützung, auf Begleitung angewiesen bist?
Ja, sehr gern. Ich mag mich sogar noch an deinen Wortlaut erinnern. Du hast nämlich gesagt, kommst du zu uns arbeiten, wo hin? Die müssen sagen, nein, ich komme zu euch wohnen. Und ich benutze den Ausdruck wie du auch. Ich bin oft mal auf der anderen Seite. Also, ich mag mich noch erinnern, wo das allererst mal der Fall war, ist, dass ich im betreuten Wohnen von einer ehemaligen Mitstudentin betreut worden bin. Und es ist wirklich in dem Moment, wo ich das erste Mal haben müssen, betreutes Wohnen anschauen, da ist so, wie soll ich dem sagen, der Nullpunkt vom Stolz. So, ich habe das gelernt und jetzt muss ich mich betreuen lassen. Also das war sehr bitter gewesen, ganz am Anfang. Ich habe schon vor der Ausbildung im 17., 18. Lebensjahr hatte ich einsetzende Depressionen gehabt. Habe auch schon früher angefangen restriktiv essen. Also ich habe immer oder früher Probleme gehabt mit meinem Gewicht und wollte abnehmen. Ich habe mich auch immer sehr geschämt für meinen Körper. Und ein Großteil bei mir ist sicher auch genetisch bedingt. Wir haben viele Erkrankungen, auch in der Familie. Und da haben so Depressionen und Essstörungen seinen Lauf genommen. Es ist während der Kante noch einigermaßen gegangen, aber ich bin eigentlich schon vor dem Eintritt in die Fachhochschule als Sozialpädagogin fest krank gewesen. Ich bin noch ein Jahr auf Freiburg Psychologie studieren. Ich sage auch dort, da war ein Selbstheilungsversuch gewesen. Also ich wollte mich einfach verstehen, weil ich gefunden, wenn ich es verstehe, kann ich mir vielleicht helfen. Ich habe auch Selbststudium aus gesundheitlichen Gründen abbrechen müssen. Und habe dann praxisbegleitend Sozialpädagogin gemacht. Wann ich muss sagen, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Weil ich glaube, nur Schule, das wäre nicht gut gekommen. Also, du hast gesagt, du hast mich als sehr engagiert erlebt. Ich muss ehrlich gestehen, ich war wenig anwesend gewesen. Also, oft bin ich am Mittag, Nachmittag heimgegangen, einfach weil ich mich geniert habe, vor anderen zu essen auch, weil ich müde gewesen bin. Also, Pflichtmodul, wo man ganztags anwesend muss sein, sind streng gewesen für mich. Und die Arbeit mit den Kindern hat mir Power gegeben, die 4 Jahre durchzuhalten. Ich sage immer, Kinder sind das beste Antidepressivum und das Einzige, was bei mir je geholfen hat.
Wir kommen ganz sicher noch so zu Zugängen oder Bewältigungsstrategien. Und du hast gesagt, irgendwann hättest du so depressive Phasen gehabt mit 17 und einhergehend auch mit einer Essstörung oder mit auffälligem Essverhalten.
Genau, also mit 12 habe ich mich zuerst mal zu dick gefühlt, habe das auch meiner Mutter erzählt. Sie hat mir da geholfen, Gewicht zu reduzieren, auch auf eine gesunde Art. Für alle die, wo Weight Watchers ein Begriff ist, Weight Watchers ist insofern gesund, als dass man ein Minimum von Kalorien noch zu sich nimmt. Habe dann aber im Verlauf der Kante gefunden, ja, wenn ich abnehmen will, kann ich auch noch weniger essen. Und richtig auffällig ist so mit etwa 16 geworden. Ich habe auch noch recht viel Sport gemacht. Und dann mit dem ersten Liebeskummer, also kurz vor der Matura, war eigentlich mein erster schwererer Liebeskummer gewesen. Und von dem habe ich mich wie nicht erholt. Also nach 3 Monaten Liebeskummer und fast nichts mehr essen. Ich weiss noch heute, wo die Mama mit mir gestanden ist, wo sie zu mir gesagt hat, Carol, ich glaube, das ist kein Liebeskummer, das sind Depressionen. Und das erste Mal bin ich verrückt gewesen und habe gefunden, hey, das ist jetzt der Mann von meinem Leben. Also ich darf doch traurig sein, solange wie ich will. Aber ja, von dann an hat sich die Schwermut auf mein Leben gelegt. Und das mit dem Essen ist je länger, je restriktiver geworden. Also ich habe dann vor der Matura mir überlegt, okay, ich kann mich jetzt keinen lassen in die Trauer. Und dann habe ich wegen dem Depp noch ein schlechtes Zeugnis. Oder ich nehme die hintere Führung und gebe alles. Und alles gehabt für mich geheissen, lernen. Dementsprechend aber auch weniger essen.
Das ist ja eine Kombination, die unglaublich auch schwer zu greifen ist, oder? Auf der einen Seite so depressive Phase, wo ich mich auch nicht kundtue, wo ich auch nicht einen Draht gegossen habe und auf der anderen Seite auch immer wieder das Reduzieren von Essen, von auch Nahrungsaufnahme und Abnahme, dann natürlich auch vom Gewicht. Hat sich denn das auch in der Körperlichkeit geäussert? Also bist du nicht mehr leistungsfähig gewesen? Hat man dann auch angefangen, dir Zuschreibungen zu machen in dieser Zeit, oder, wo es ja dann auch um Körperlichkeit geht?
Also am Anfang sind von außen auch viele Komplimente gekommen. Mitschülerinnen haben gewusst, dass ich unter meinem Gewicht leide und mich auch schäme. Also das war auch der Auslöser gewesen, dass ich dann noch restriktiver gegessen habe. Eine Aussage von einer Mitschülerin, die gesagt hat, hör auf jammern, nimm einfach ab. Insofern auch viel Lob. Also an der Matura 40 heisst, wow, du bist eine der Schönsten gewesen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben mich getraut, um einen Minirock anzulegen, weil ich so viel Gewicht verloren habe. Es hat aber auch Gegenteiliges gegeben. Also die erste, die etwas gesagt hat, war meine Grossmutter gewesen, die zu meiner Mutter gesagt hat, das Kind isst nicht mehr richtig. Es hat eine einzige Sportlehrerin gehabt, die gemerkt hat, dass meine Leistung langsam nachlässt. Und im Unihockey hat es dann tatsächlich gegeben, dass ich nicht mehr mitmögen, weil ich einfach körperlich nicht mehr leistungsfähig war. Und dort war die Zuschreibung, du bemühst dich zu wenig, du gibst nicht alles.
Lass uns doch nochmal so eine Chronologie aufbauen, damit der Hörer auch so ein bisschen zuordnen kann. Also angefangen hat so das depressive Moment, Kombination auch mit dem Essverhalten mit 12, habe ich da richtig verstanden?
Also mal sicher die erste Restriktion, was die Nahrungsaufnahme anbelangt. Plus ich habe vor etwa einem Jahr 2 Tagebücher gefunden, wo bereits im Alter von 12 steht, ich grüble zu viel nach, ich kann die Vergangenheit nicht loslassen. Und bei mir gilt 1998 als auslösendes Jahr, weil ich innerhalb von 2 Monaten 3 Todesfälle zu verkraften hatte. Und man geht, und das auch alles erst nach ganz vielen Jahren, gehen wir davon aus, dass ich dort eine Art von massivem Kontrollverlust erlebt habe.
Und 12 ist ja eine Zeit, wo ja auch so ein bisschen, in welche Richtung geht die Schule ist, in welche Richtung geht, für dich auch beruflich gehen. Und jetzt hast du gesagt, ja, und irgendwann hat es ja auch mit meiner Person zu tun, auch wo ich lerne. Was sind denn da für Möglichkeiten da gewesen? Auf der einen Seite hast du dich ja gespürt in einem Feld, wo du auch depressiv gsi bist, wo du eingeschränkt bist und auf der anderen Seite auch dein Essverhalten. Was hat es denn für dich überhaupt für Möglichkeiten gegeben, so in Zukunft rausgeschaut?
Ja, das muss man natürlich sagen, während der Schule, auch während der Kante, ist das noch nicht so einschränkend gewesen, dass jetzt da meine Berufswahl beeinträchtigt hat. In der Sek habe ich einfach gemerkt, das interessiert mich nicht konkret und ich habe genug gute Noten für die Kante. Dort war der Fokus noch mehr so Sprache gewesen. Ich hätte gerne sprachlich etwas gemacht. Aber wo es dann mit 16 so langsam, mit 16 hatte ich nicht gegen aussen sichtbar Depressionen gehabt, aber ich war einfach so ein Grübler gewesen und habe mir viele Fragen gestellt wo ich dort auf eine Kollegin zugegangen bin und gefragt, hey, sind meine Gedanken rund um Kalorien, Essen und so noch normal? Und sie hat gesagt, nein, da habe ich selbst schon eine gewisse Ahnung davon gehabt, dass es vielleicht auf eine ungute Bahn gekommen ist. Und wo ich dann bis zum 18. Lebensjahr gemerkt habe, ich bin einfach nicht zu weg, hat sich einfach der Wunsch herauskristallisiert, zum Psychologie zu studieren. Ich habe mich schon früher, also hatte ich eine soziale Ader. Ich habe eine Tante, die geistig behindert ist, meine beste Freundin aus der Kindheit mit Trisomie 21. Ich habe schon früher immer Menschen beobachtet, das Verhalten, warum handeln Menschen, wie sie handeln. Das war schon immer meine Leidenschaft gewesen, eigentlich. Ohne, dass ich das gewusst habe, es ist einem auch nie ein Beruf in diese Richtung vorgeschlagen worden. Aber ich habe das hier gemerkt, dass das eigentlich das ist, was mich beschäftigt. Wie funktionieren die Menschen?
Jetzt, bevor wir in die Zukunft hingehen, wo ja dann auch in die Sozialarbeit eingestiegen bist und wir uns dann noch nicht getroffen haben, zwischen 12, wo so die erste Verhaltensauffälligkeiten gekommen sind, hat es denn da irgendeine Hilfe gegeben? Haben die Eltern dich gepackt und gesagt, jetzt gehen wir mal abklären, jetzt gehen wir zum Kinderarzt, jetzt gehen wir mal zum Arzt, mit unserer Tochter stimmt nicht, wir machen uns Sorgen. Hat es diese Situation so zwischen 12 und 16 auch gegeben?
Nein, wie gesagt, zwischen 12 und 16 ist das nicht offen. Das hat wie nicht offen geschwelt. Das war mehr in mir gewesen. Das war mehr in meinem Kopf. Manchmal negative Gedanken gewesen über, ich bin nicht so viel wert oder ich kann es nicht so gut. Aber das war mehr in mir gewesen. Ich bin ja nicht zu den Eltern und habe gesagt, mir geht's schlecht. Also sie haben das auch gar nicht können merken.
Auch nicht im Zusammenhang mit deiner Gewichtsabnahme?
Das war bis 16 noch nicht, sichtbar gewesen, oder? Erst zwischen 16 und 18 ist dann wirklich so die Grenze, wo man muss sagen, dort hätte ich Normalgewicht gehabt, hätte nicht müssen Gewicht abbauen. Also, es ist eigentlich wie, wenn in deinem Kopf eine Stimme ist und sie redet dir am Anfang ein bisschen rein und dann denkst du immer wieder, ja, das geht dann schon weg und du bist ja noch im Leben. Und irgendwann wird die Stimme immer lauter und eben so aufs 18. Lebensjahr habe ich gemerkt, die ist viel lauter als ich selber, wo mir sagt, du bist nichts wert und du schaffst es nicht. Und aber gegen aus habe ich das wie noch nicht so getragen. Also eben so mit 17 ist meine Grossmutter und meine Turnlehrerin gewesen, die gesagt haben, hey, du hast massiv Gewicht abgenommen, stimmt etwas nicht. Und dann muss man auch noch dazu sagen, am Anfang will man es ja auch nicht wahrhaben. Man will ja normal sein und gesund sein.
Plus, und wenn du dann noch gute Komplimente bekommst?
Selbst das andere, gute Komplimente und Noten und alles haben gestimmt. Und eben die Anerkennung auch von den Mitschülerinnen, die gesagt haben, wow, du hast abgenommen. Also das ist natürlich, das ist wie Balsam für die Seele. Wenn du so lange nach Anerkennung auch gesucht hast und auf einmal macht man dir ein Kompliment, wenn du dich wertlos fühlst. Also,
und man macht etwas, das langfristig dich noch schädigt?
Langfristig schon, aber das ist dir am Anfang nicht bewusst. Und was natürlich ist, gell, man schämt sich unheimlich für das. Man merkt dann, es ist vielleicht nicht mehr normal. Vielleicht ist es sogar, für gewisse Leute wäre es krank. Und über das redet man ja mal nicht. Also, bei mir im Dorf haben hier vielleicht etwa 8000 Leute gewohnt. Und wenn ich weiss, mit dem heutigen Wissen, dass etwa jede 10. Frau von einer Essstörung betroffen ist, habe ich in dem Dorf eigentlich niemanden gekannt. Also, das hat man nicht. Und man hat insofern auch nicht über das geredet, weil man will sich ja nicht mögliche Arbeitsplätze kaputt machen. Man verkauft sich gegen aussen immer noch als gesund und stark und leistungsfähig. Und da hat man auch noch die Witz gemacht, dass das Geld Wegeli kommt, das ist ein von Weil.
Also Weil ist eine psychiatrische
Klinik. Genau, und bei uns ist Weil, nur schon der Name, der ist von Weil, hat geheissen, der tut's mal, der spinnt, oder? Also da hat man über psychische Krankheiten noch sehr abschätzend geredet.
Ja. Jetzt, irgendwann ist ja so ein Punkt gekommen, wo du für dich wie entschieden hast, jetzt stimmt wirklich etwas nicht. Ich komme immer mehr Hinweise über, hey, was ist, geht's dir nicht gut? Wann ist das passiert? Also, wo es für dich wirklich manifest war, jetzt bin ich in einer Schieflage.
Ja, es muss nach der Matura gewesen, wahrscheinlich schon bevor ich das Zwischenjahr bin. Also, ich habe nicht viel Hinweise bekommen, aber ich habe natürlich den Drang gehabt, um von daheim wegzugehen. Weil, die Eltern haben natürlich langsam angefangen zu schauen, ist sie genug? Und das war mühsam gewesen. Man will sich dann der Kontrolle entziehen, weil man will ja möglichst wenig essen. Und ich habe schon immer ein Flair für Französisch. Ich wollte schon immer reisen. Und bin dann ins Weltschland Zwischenjahr machen. Und am Anfang habe ich noch bei einer Gastmutter gewohnt. Die hat eh nichts gekocht, wo mir passt. Also ich habe noch 3 Böhnchen zu Mittag gegessen. Und wirklich schlimm ist dann nachher gewesen, wo ich Saint-Imier in einer Beiz geschafft habe, wo ich wirklich pro Tag noch ein Vollkornbrötchen und ein so 0,1% Fettjoghurt gegessen habe. Und dort ist dann wirklich auch eine Depression eingeschlagen. Also da siehst du dann wirklich nur noch schwarz und alles macht keine Freude, bist nur noch am Brüllen. Also ich bin da auch stundenlang noch wandern, ohne Essen, ohne Trinken. Und dort hat's wirklich, habe ich dann angefangen, telefonische psychologische Beratung bekommen, weil ich ja nicht in der Region war, um jemanden wirklich zu besuchen. Sie hat mich telefonisch beraten. Und dort ist es dann auch zum ersten Zusammenbruch gekommen. Also, wo ich wirklich am Morgen der Mutter angerufen habe und gesagt habe, Mami, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann nicht mehr aufstehen. Du musst dir keine Angst haben, ich tue mir nichts an, aber ich bleibe einfach in dem Zimmer und ich bewege mich nicht mehr.
Das war in dem Zwischenjahr gewesen, zwischen Kanti und Studium zu der Psychologie?
Genau, ja.
Okay. Und jetzt bist du wirklich auch körperlich aufgrund auch von dieser depressiven Situation am Boden gewesen. Und dann, was machst du in einer solchen Situation? Da brauchst du ja irgendjemanden, der sagt, hey Carol, komm, jetzt gehen wir.
Ja, also eben, ich war angewiesen auf die Eltern, natürlich. Also die sind mich dann in die Welt schon rausgekommen holen. Und da muss man auch sagen, bei mir, da ist ein Teil von der Depression, dass ich sehr viele Erinnerungslücken habe. Also es gibt sehr viele Sachen, die ich tatsächlich auch nicht weiss. Aber da weiss ich noch, wie meine Mutter geholt hat. Und dann sind wir auf dem Zurückweg irgendwo, gehen zum Mittagessen, um die hätte essen. Und das erste Mal essen nach so einer langen Zeit ist ganz, ganz komisch. Also da hatte ich nach dem Essen hatte ich Schüttelfrost, was ich nicht verstanden habe. Und später habe ich dann medizinisch erfahren, dass mein Körper so viel Energie braucht, um das Essen zu verdauen, dass mir das kalt macht. Mhm. Und dann bin ich einfach bei den Eltern daheim mal gewesen. Dann auch das erste Mal von einem Facharzt, also von einem Psychiater, diagnostiziert worden. Und er hat mir gesagt, ich hätte Anorexie. Eben, ich behaupte, man spürt es selber und man weiss es. Aber das Zugeben ist eine andere Sache. Ich habe zwar gewusst, dass ich es habe, aber ich habe ihm nicht so recht abgenommen, dass ich zu wenig Gewicht habe, weil ich habe mich ja immer zu dick gefühlt. Da habe ich noch ein bisschen gezögert. Und dann bin ich zuerst mal bei den Eltern gewesen, bis ich dann eben das erste Mal stationäre Psychiatrie kam, auf Wil.
Also du hast dann Klinikerfahrung mitgenommen.
Ja, also da ist so das erste einschneidende Erlebnis in meinem Leben. Man kommt von der Matura, die Welt steht einem offen, alle gehen studieren, jeder geht irgendwo an, man verstreut sich in die Welt und ich lande in der Klinik. Das ist so das erste Mal, wo ich sage, mir kommt immer das Lied in Sinn, der Stolz liegt auf dem Sondermüll, wo man wirklich das Gefühl hat, jetzt habe ich verschissen, jetzt bin ich nichts mehr wert. Und ich habe während der Kanti sind wir Freundinnen, Quartett gewesen. Also wir haben Wochenende zusammen verbracht, Wochen, Sport, Ausgang. Wir waren wirklich close gewesen, eng miteinander verbunden. Und ich habe mich natürlich ein paar Wochen nicht gemolden aus Scham. Ich hätte ihnen müssen sagen, wie ich auf Wil kam. Und als ich denen gestanden habe, dass ich auf Wil in die Psychiatrie gekommen bin, ist von heute auf morgen keine Antwort mehr gekommen. Von allen drei. Keine Antwort mehr. Also, auch wenn ich das jetzt noch erzähle, es wird mir warm und ich komme Herzklopfen über da, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Da habe ich gedacht, okay, weil ich jetzt krank bin, bin ich euch nach 4 Jahren nicht mehr wert.
Jetzt, wo sich alles so ein bisschen stabilisiert, hast du mal probiert, Kontakt aufzunehmen mit denen und einfach mal nachklopfen und sagen, du, ich bin Carol und es würde mich einfach mal unternehmen, was hat da zum Bruch geführt? Oder was war es gewesen, dass wir uns aus den Augen verloren haben? Hast du das mal probiert?
Nein, nie.
Ha. Hat sie auch nie interessiert, ob die Krankheit ist oder ob man nicht sich getraut, in eine Psychiatrie zu gehen? Oder hat dich das nie interessiert?
Also man macht sich natürlich Gedanken, zumal eben, ich komme vom Land und je nachdem treffe ich Mütter von denen oder Freundinnen oder so. Dann kommen die Gedanken, aber die Verletzung ist so tief gewesen, man schämt sich auch. Und einfach die Verletzung nach 4 Jahren Freundschaft bist du von heute auf morgen. Es ist nicht, hey, es tut mir leid, ich kann nicht damit umgehen. Oder, da hätte ich alles noch verstanden, aber es ist nichts mehr gekommen. Also, als wäre ich gelöscht. Und im Nachhinein eben, nach so vielen Jahren, denke ich, ja, wahrscheinlich ist einfach auch eine Überforderung, eine Unsicherheit, eine Hilflosigkeit da gewesen. Nach so vielen Jahren kann ich das sehen. Aber, damals hat es sich anders angefühlt. Und, Also es ist auch heute noch so im Dorf, wenn ich Leute aus dieser Zeit sehe, gerade so aus dem Unihockeyverein oder so, ist einfach so ein mulmiges Gefühl, so, ja, eine grosse Unsicherheit noch um, auch eine Scham.
Mhm. Jetzt bist du in dieser Klinik gewesen. Irgendwo muss es ja eine Situation geben, wo dich ein Stück weit wieder gebödelt hat, wo dich wieder stabil gemacht hat. Weil, so wie ich es verstanden habe, bist du nachher aus der Klinik Wiel in die Ausbildung eingestiegen. Oder dort hat sich irgendwo klar geschärft, oh, jetzt gehe ich Richtung Psychologie.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass mir die Klinikaufenthalte die ersten paar wirklich geholfen haben. Im Gegenteil, also das erste Mal Wiel war traumatisierend gewesen, muss ich echt sagen. Man wird in einer Psychiatrie auch mit Sachen konfrontiert, wo man mit 18, 19 nicht darauf vorbereitet ist. Also, ja, es war eine schwierige Zeit gewesen. Stabilisiert oder nicht, aber ja, ich musste irgendwann wieder raus. Und ich mag mich zwar noch erinnern, dass mein Arzt dort mal gesagt hat, als er gesagt hat, ich müsse zunehmen, habe ich zuerst verneint und gesagt, das will ich nicht. Dann hat er gesagt, wenn du je willst eine Ausbildung machen, dann musst du anfangen essen. Das weiss ich noch, aber das war der ambulante Psychiater gewesen. Und stationär habe ich eher schwierige Erfahrungen gemacht. Also, ich habe gelernt, Alkohol trinken, ich habe gelernt, wie man sich selbst verletzt. Ich habe Cannabis angeboten, bekommen auch andere Drogen. Aber irgendwie bin ich dann wieder heim und nachher ist eben dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich auf Freiburg bin, Psychologie studiere. Ich habe mich wieder unheimlich gefreut, ins Welt, eine eigene Wohnung, weg von daheim, die Unabhängigkeit und vor allem ein Studium, da ist schon so aus dem Film und so, ich darf an der Uni da, obwohl ich nicht die Grösste bin, aber da habe ich mich gross gefühlt, ja.
Und sag jetzt nochmal, du hast vorne ganz am Anfang noch gesagt, Psychologie und hat natürlich aus deiner Perspektive etwas mit Selbstheilung zu tun, auf die Spurensuche gehen, was macht der Mensch überhaupt aus? Ist das der Hauptgrund gewesen, wieso du Psychologie studiert hast? Oder hat es noch etwas anderes gegeben, das dich in die Richtung geführt hat?
Also es sind wirklich zwei Ebenen. Das eine ist, ich habe mich verstehen. Ich wollte verstehen, wie kann so eine Krankheit denn stehen? Ich habe ja auch immer das Gefühl, in meinem Kopf stimmt etwas nicht. Ich wollte auch verstehen, was hat dazu geführt, dass ich auf einmal mein Leben nicht mehr im Griff habe und gefühlt nicht mehr mich selbst bin. Aber ich wollte schon immer auch verstehen, wie Menschen miteinander umgehen und funktionieren. Also, ich hatte schon früher Probleme mit Ungerechtigkeit. Wenn jemand den anderen schlecht behandelt, das habe ich schon als Kind habe ich darunter gelitten.
Mhm. Und dann bist du eingestiegen ins Studium und erzähl uns doch noch kurz, wie hast du das Studium erlebt? Also den wirklich so auseinandersetzen, oder? Also ich habe da Modelle, ich habe Theorien, ich lese da verschiedene Exponente, Expertise über das Psyche, über da wie wir funktionieren, was uns ausmacht, was die Biografie mit uns macht. Wie hast du das erlebt? Gerade mit dem Rucksack, den du ja mitbringst.
Ja, es ist natürlich faszinierend und spannend gewesen. Also man muss sagen, ich habe natürlich schon mit 18 Jahren angefangen, alle Bücher zum Thema Essstörungen, auch Erfahrungsberichte lesen, vor allem von Frauen, die es geschafft haben, weil ich habe immer gedacht, wenn ich das Buch lese, dann weiss ich dann, wie ich gesund werden kann. Aber das Uni-Studium ist natürlich ganz etwas anderes. Das ist so theoretisch. Also es ist viel einfach auch Theorie gewesen. Vor allem die klinische Psychologie ist einfach nur Diagnosen und Einordnen von Krankheiten. Was mir wirklich am meisten gefallen hat, ist die Entwicklungspsychologie. Also da hat mir am meisten geholfen, und ich sehe, wie lernt ein Kind auch, wie entwickelt sich der Mensch als kleines Kind, so Bindungstheorien. Das sind die Sachen, die mich am meisten fasziniert haben. Aber in erster Linie ist es wirklich einfach ein unendliches Biegen von Theorien. Und ich war einfach nur noch am Lernen gewesen.
Jetzt wissen wir, jetzt sitzt uns nicht eine Psychologin gegenüber. Mhm. Es sitzt uns eine ausgebildete Sozialpädagogin gegenüber. Mhm. Das heisst, du hast irgendwann die Reissleine gezogen und gesagt, das ist nicht meins, ich muss in eine andere Richtung gehen.
Ich habe die Reissleine nicht gezogen. Mein Körper oder meine Psyche hat sie gezogen. Ich hätte das Studium liebend gerne absolviert, unter anderem auch, um Leuten in meiner Lage zu helfen. Also das war schon auch der Grundgedanke gewesen. Aber ich bin natürlich in der totalen Strukturlosigkeit dort versunken. Also ich habe mein ganzes Geld, also da muss ich vielleicht noch dazwischen schieben. Nachdem ich nach der Anorexie habe wollen essen, hat sich eine Bulimie daraus entwickelt.
Sag noch, für jetzt die Hörer, die nicht jetzt in deinen Fachbegriff daheim sind, Anorexie, Bulimie, was ist für dich aus deinem Erleben der Unterschied?
Also die Anorexie ist vorwiegend kennzeichnet durch wenig bis oder fast gar nicht essen. Oftmals auch noch mit viel Sport, aber es ist einfach wenig essen und Gewicht abnehmen. Und eine Bulimie ist Essattacken haben und erbrechen. Wobei eben, ich habe auch Bachelorarbeit zum Thema geschrieben. Ich finde die Unterscheidung je länger, je schwieriger, weil die Chronifizierung nimmt zu. Also viele Frauen mit Essstörungen bringen es viele Jahre nicht mehr weg und da entstehen Mischformen. Also die Diagnose, ob man magersüchtig oder bulimisch ist, hat auch mit dem Gewicht zu tun. Und ob ich 100 Gramm mehr oder weniger habe, wegen dem habe ich nicht eine andere Krankheit. Aber ich beschreibe es einfach so, die Anorexie ist die Phase, wo ich wenig esse und Bulimie ist das mit Essattacken und Erbrechen. Und ich habe wie sozusagen die Mischform gehabt. Also ich habe am Tag dort praktisch gar nichts gegessen, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann ist der Heisshunger so gross, auch physiologisch. Das ist nicht nur Disziplin, die fehlt. Dann hat man physiologisch auch so grossen Hunger, dass man zu viel isst, was der Magen am Anfang nicht erträgt. Und dann kommt es zum Erbrechen. Aber erst mit der Zeit kristallisiert sich heraus, dass das eigentlich noch eine lässige Geschichte ist, wenn man die Eltern täuschen will. Also vor den Eltern kann ich dann meinen Teller essen. Sie meinen, die hätte gegessen. Und ich gehe nachher aufs Klo und wär's los.
Jetzt hast du gesagt, in dieser Zeit in Fribourg hat nicht dein Kopf per se gesagt, nein, das ist nicht mein Thema, das ist nicht meine berufliche Richtung, das ist nicht meine Berufung, sondern es war dein Körper, es war dein Geist, deine Psyche, die gesagt hat, jetzt stopp. Hat es dann wieder einen Stopp und eine Standortbestimmung gegeben in einer Klinik, also stationäre Unterstützung, Hilfe gebraucht hast? Oder hast du einfach einen radikalen Schnitt gemacht und bist in den nächsten Ausbildungsbereich eingestiegen?
Nein, also ich hatte dort wieder so eine Art Zusammenbruch. Es war jetzt nicht körperlich aufgrund des Untergewichts, aber es waren so suizidale Äußerungen. Also ich habe wirklich auch das Gefühl, ich will mein Leben beenden. Weil das mit dem Erbrechen, das hat einfach ausgeartet. Also man hat dann keine Kontrolle mehr. Und entweder habe ich nur noch gelernt oder nur noch gegessen und erbrochen. Also das Sozialleben war eigentlich relativ gut, erstaunlicherweise. Ich bin noch mit den Kollegen auf Partys und so. Aber der Körper war einfach sehr erschöpft von Lernen, Essen und Erbrechen. Und ich hatte immer einen sehr guten Kontakt zu meiner Mutter, da muss man sagen. Und irgendwann ist es einfach nicht mehr gegangen mit dem, einfach von der Depression her auch, wo ich dann auch wieder heimgehen musste. Und eben da weiss ich nie so genau, ich war meistens ein paar Tage bei den Eltern gewesen, bis ich dann wieder stationär gekommen bin. Und da bin ich dann, glaube ich, das erste Mal auch in eine spezialisierte Klinik gekommen für Essstörungen.
Also du bist sehr schmal an einen Ort gekommen, wo man sich wirklich auch vom Thema auseinandergesetzt hat. Man hat gewusst, was da für eine Person kommt, was für eine Persönlichkeit kommt und wo da auch Belastungsmomente drin sind. Das heisst, es hat in dieser Zeit, wo stationär denn die Unterstützung und die Rahmung bekommen hast, hat sich irgendwie da etwas zu tun. Weil du hast ja dann nachher nicht den nächsten Schritt gemacht. Du hast dich auseinandersetzen müssen, wohin geht es mit mir, wenn ich dann da wieder austrete und wenn ich mein Essverhalten im Griff habe, meine Depressionen vielleicht irgendwo medikamentös oder mit Bewältigungsstrategien, mit therapeutischen Rahmenbedingungen kann handeln.
Also ich möchte noch korrigieren, die Leute in der Klinik wissen nicht, was ich für eine Persönlichkeit bin. Sie meinen das. Sie haben Diagnosen und haben Ideen, wie sich die Personen verhalten. Und das sind oftmals auch Schubladen und Stigmas. Also als Essgestörte, die ja unter anderem auch in den Suchtbereich kommt, bin ich grundsätzlich einmal jemand, der lügt, betrügt und manipuliert. Also das ist so. Wenn man in eine Klinik kommt, hat man einen Vorschuss Misstrauen. Wenn sich mein Gewicht auf oder ab verändert hat und ich habe keine Erklärung, heisst es, ich habe es manipuliert. Also eben, ich will einfach sagen, in der Klinik ist man ziemlich bald einfach eine Diagnose und nicht unbedingt eine Person. Aber vom Thema her wissen die natürlich, um was es geht. Die Regeln in diesen Kliniken sind sehr strikt. Und ich muss nach wie vor sagen, ich bin meistens schlechter aus der Klinik zurückgekommen, als ich reingegangen bin. Also mir ist es meistens nicht besser gegangen.
Und trotzdem, also irgendwo hast du ja dann entschieden, Psychologie ist es nicht, aber ich möchte irgendetwas machen, wo der Mensch ein Teil ist von dem, wo mein berufliches Handeln, mein berufliches Sein, mein berufliches Denken ausmacht. Also irgendwo ist ja dann der Entscheid gekommen, okay, es ist nicht Psychologie, also ist Sozialarbeit oder Sozialpädagogik. Ist das auch passiert in einer so Klinik, also in einem so stationären Kontext, wo du gesagt hast, ja, und da möchte ich gerne anders machen, oder ich möchte gerne auch ein Stück weit Kompetenzen haben, um können in solchen Settings auch professionell und fachlich können zu reagieren?
Absolut. Also ich glaube, es hat sich bei mir schon daraus ergeben, dass ich genau mit so Themen wie Stigmatisierung und Diskriminierung konfrontiert war. Zumal ich auch das Vorpraktikum in der HPS schon hatte, eben mit geistig behinderten Kindern. Ich habe schon mit 16 einen Babysitterkurs gemacht, also immer ein Flair für Kinder, für Benachteiligte auch. Plus, wie ich vorher gesagt habe, mein Ärger über Ungerechtigkeit. Also das hat mich sicher an die Fachhochschule auch geführt. Plus, ich habe dort, hat sich der Wunsch auch ergeben, um mehr mit Kindern zu arbeiten. Und so habe ich dann eben die Kombination herausgefunden, dass ich 3 Tage in einem Hortkind betreue, bei uns im Dorf, und die anderen 2 Tage darf halt die Schule. Also, das hat mir auch einen unheimlichen Lichtblick gegeben, dass ich nicht nur in die Schule muss, sondern kann arbeiten.
Und das ist ja streng, das weiss man, oder? Das sind so Mehrfachbelastungen. Man sagt ja, dass Menschen mit einer Essstörung einen unglaublichen Willen haben. Oder? Also, man braucht ja eine unglaubliche Disziplin, nicht zu essen. Hat das dir auch ein Stück weit den Zugang zu dem Studium überhaupt ermöglicht?
Also die eine Ebene ist, dass ich Arbeiten nie zu keinem einzigen Zeitpunkt als Belastung empfunden habe.
Darum hast du auch gesagt, Kinder sind für dich
Arbeiten ist für mich ein Dürfen gewesen. Ich habe mich jeden Tag gefreut. Mit meinen Depressionen war früher aufstehen der Horror gewesen. Aber ich bin um 6:30 habe ich den Frühdienst gemacht und eine Freude gehabt. Also, ich habe wie 3 Tage beim Arbeiten Kraft gedankt. Und es ist auch lustig, am Arbeitsplatz ist die Unsicherheit weg. Sie hat gewusst, da, wo ich mache, ich kann es mit diesen Kindern. Also, es hat schon auch Situationen gegeben, natürlich in der Ausbildung. Aber im Großen und Ganzen habe ich gewusst, ich mache es gut. Und das Studium selber ist auch wenig belastend gewesen. Ich glaube, das Schwierigste ist für mich so gewesen, die Organisation mit dem, wann bin ich wo, wann arbeite ich, wann bin ich in der Schule. Aber da ist auch wieder etwas mit meiner Erinnerung. Ich habe sehr wenig Erinnerungen an das Studium. Also auch inhaltlich, aber auch von der Präsenz her. Offensichtlich sind mir die Prüfungen und alle die Arbeiten, die wir geschrieben haben, einfach irgendwie gelungen. Also für mich ist es schwierig zu sagen, inwiefern ein Studium eine Belastung war. Klar, was zu der Störung gehört, ist sicher der Perfektionismus. Also das haben fast alle. Da ist jetzt eine Schublade, wo ich würde sagen, das trifft praktisch alle zu. Und die macht natürlich automatisch, dass man gute Noten hat, oder?
Jetzt behandeln wir ja im Studium von der sozialen Arbeit auch Krankheitsbilder, Problemlagen. Man schaut ja, was für Methoden, was für Zugänge, was für Strategien gibt es bei bestimmten Anspruchsgruppen. Hätte ich denn das nicht in solchen Unterrichtseinheiten auch triggert, oder? Wo du denkst, oh, jetzt wird es wieder heikel, ich könnte wieder in so eine depressive Phase hineinkippen, ich könnte da drin wirklich tatsächlich wieder mein Essverhalten in eine negative Seite oder in eine negative Spirale hineinkommen.
Also man muss dazu sagen, das Essverhalten war während dieser ganzen Zeit eine Katastrophe gewesen. Also ich habe während dieser ganzen Zeit immer gebrochen, mehrmals täglich. Und ich war auch immer depressiv gewesen. Also ich hatte seit meinem 17. Lebensjahr Antidepressiva gehabt. Und ich war zu jeder Zeit in Therapie gewesen. Also ich war theoretisch während der ganzen Ausbildung schwer krank gewesen. Also auch, als die IV gesprochen worden ist, hat es geheißen, ja, wie haben sie das alles bewältigt? Da weiss man wie nicht. Aber es war das Einzige, was mich am Leben erhalten hat. Es war das Einzige, was gut gelaufen ist in meinem Leben. Triggert, also, und was du vorher noch gefragt hast, ist wegen dem Verstecken, da muss ich zugeben, vor dem Arbeitgeber und im Studium, da versteckt man das. Also, meiner besten Freundin, sie hat es dann mit der Zeit gewusst, dass mit Studentin, aber sonst, ja, hat man das probiert unter den Tipp, oder ich habe es probiert, weil ich habe einfach, alles, was man will, ist normal sein. Man will einfach nur ein normales Leben haben. Und natürlich habe ich immer Angst gehabt, wenn da auskommt, vielleicht dürfte ich nicht mehr Sozialpädagogin sein. Aber ich habe immer bei den Bewertungen immer die höchste Zufriedenheit gehabt. Also auch mein Chef nachher auf dem ersten Arbeitsmarkt nach der Ausbildung hat gesagt, Carol, ich habe bis zum letzten Tag von deinem Zusammenbruch nie etwas gemerkt.
Okay, jetzt nimmst du etwas voraus und würde gerade dort hingehen. Man kann ja feststellen, du hast das Studium erfolgreich abgeschlossen. Du hast deine Bachelorarbeit über die Thematik auch geschrieben und hast eine gute Bachelorarbeit geschrieben. Und dann bist du ins Berufsfeld eingestiegen. Mhm. Und hast dort gearbeitet.
Ja, also ich habe nach dem Bachelor eine Anstellung gehabt, bereits als Gruppenleitung. Weil ich vorher in einem kleinen Hort geschafft habe, habe ich schon sehr viel Verantwortung. Also wenn die Chefin weg war, habe ich die Hauptleitung gehabt. Und das hat sich gut gemacht in der Bewerbung. Und nachher habe ich tatsächlich schon in St. Gallen können als Gruppenleitung anfangen.
Mit Kind wieder zusammengearbeitet?
Mit Kind, ja. Ich hatte auch eine ganz langjährige Partnerschaft gehabt. Schon eine siebenjährige. Bin ich auf St. Gallen zügelt mit dem Partner in eine Wohnung. Und eigentlich hatte ich alles gehabt, was ich mir je gewünscht habe. Außer dass ich gesund war.
Und dann ist es nochmal zum Absturz gekommen?
Ja, wo die Partnerschaft auseinandergegangen ist, habe ich auf einen Schlag alles verloren, was ich mir erarbeitet habe. Die Wohnung, die Partnerschaft und den Job. Und also ich habe meine Mutter vor 2 Jahren mal gefragt, wie das eigentlich war. Wo ich meinen Arbeitsplatz, was ist passiert? Wer hat mich da krank geschrieben? Wie ist das gelaufen? Und sie hat mir gesagt, dass ich am Arbeitsplatz selber zusammengebrochen bin.
Also wirklich körperlich zusammengebrochen.
Vor dem Kind sogar, ja.
Zack, wir müssen den Rettungswagen holen, wir hätte dich ins Spital
tun. Im Saal eben. Weisst du nicht mehr, wie es passiert. Und was ich einfach kann sagen, ist, ich bin das ganze halbe Jahr eigentlich schon sehr dissoziativ gewesen. Also dissoziative Zustände beschreibe ich jemandem, der es nicht kennt, am besten, man ist so nicht mehr ganz bei sich. Es ist alles wie nicht mehr ganz real gewesen. Und ich habe sehr, sehr wenig Erinnerungen an diese Zeit. Also ich habe mir auch die Trennung vom Partner, den Auszug, das habe ich mir von meiner Mutter erzählen lassen. Das weiss ich nicht.
Und dann bist du irgendwo wieder zu dir gekommen, also wieder das Bewusstsein, wo bin ich? Ist das im Spital gewesen oder ist das in der Klinik gewesen? Also in der psychiatrischen Klinik?
So genau weiss ich da gar nicht mehr. Der nächste Film, den ich einfach habe, also ich sehe noch vor mir den Tag, wo mein Vater und mein Bruder die Wohnung ausräumen. Wo ich so das Gefühl habe, von jetzt ist mein Leben kaputt. Vor allem auch mit dieser Partnerschaft nach 7,5 Jahren. Und das nächste Bild, das ich habe, ist ein betreutes Wohnen in Herisau, wie ich dort gewohnt habe. Aber zwischenzeitlich, also da muss man wirklich bei mir sagen, ich war so oft auch stationär gewesen, ich kann das alles nicht rückverfolgen. Also es hat in dieser ganzen Zeit jetzt noch viel mehr auch stationäre Aufenthalte gegeben, die jetzt nicht zur Sprache sind. Ich bin auch während dem Studium mal noch ein Jahr weg gewesen, wo ich sogar im Spital personenernährt worden bin. Also insgesamt etwa 25 Mal stationär oder so. Ich habe es mal probiert. Aber eben, das ist mein Problem, wenn mich die Leute fragen, wann bist du wo gewesen, muss ich sagen, schau, da habe ich 3 à 4 Seiten. Du musst selber schauen. Ja,
aber du hast irgendwo für dich dokumentiert, so chronologisch, wo bin ich?
So gut wie möglich.
So gut wie möglich. Und wie und warum hat sie denn noch in der Betula, also in die sozialpsychiatrische Institution, verschlagen?
Ja, also eben noch.
Du hättest auch können sagen, wieder Wohnung, wieder arbeiten, wieder.
Nein, allein sie war undenkbar gewesen. Also, ich war auf einem Level von der Depression und auch vom Gewicht, das ich nicht hätte können, allein leben konnte. Das war unmöglich gewesen. Also, ins Elternhaus konnte ich nicht mehr können. Oder wollen, weil es einfach nicht gut ist. Also, es war auch sehr konfliktbehaftet gewesen im Elternhaus mit meiner Krankheit. Und allein leben ohne den Partner, das wäre nicht möglich gewesen. Also, ich habe wirklich nur noch geschlafen, ich habe nur noch erbrochen, ich habe auch nicht mehr funktioniert. Also, auf der Ebene, wo ich jetzt kommuniziere, da bin ich da nicht gewesen. Also ich konnte nicht mehr lesen, ich konnte nicht einmal einen Film schauen, von der Konzentration her. Und nach 3 Jahren, wo wirklich gar nichts geholfen hat, habe ich mich dann entschlossen, weil eben alle Therapien, alle Medikamente nichts mehr zu einer Veränderung geführt hat, habe ich mich für eine Elektrokonvulsionstherapie entschieden.
Jetzt musst du uns da einfach so gut wie es geht erklären. Ja, was ist denn das? Was ist das für eine Form, für eine Art von Therapie?
Elektrokonvulsionstherapie, kurz EKT. Das ist das, wo man früher gesagt hat, Elektroschock. Und jetzt verschrecken alle. Nein, ich bin nicht auf den Stuhl geschnallt worden. Das hat sich über die Jahrhunderte so bewährt, dass man die Elektroschock sind ganz, ganz kleine elektrische Stöße nur noch verabreicht. Man kriegt eine Vollnarkose. Und ja, kommt einfach ein kleiner Schock über. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Habe es dann aber nicht mehr ausgehalten, weil die Behandlung selbst sehr unangenehm und schwierig ist. Man hat auch kein Kurzzeitgedächtnis in dieser Zeit. Also gar kein. Du weißt null, was am gestrigen Tag passiert ist. Und nach 37 Mal habe ich nicht mehr mögen. Und etwa so 3-4 Monate später, ab dann ist das Licht aufwärts gegangen. Dann hat sich angefangen, meine Wahrnehmung zu verändern. Es war nicht mehr alles ein grauer, schwarzer Nebel gewesen. Ich habe Blumen gesehen, Sonne, Vögel. Und dann bin ich nochmal stationär, wo ich dann 10 Kilo zugenommen habe. Ich war aber in einem betreuten Wohnen gewesen, wo ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Ich habe dann ziemlich schnell nach einer Lösung gesucht und bin auf Betula gestossen. Vor etwa eineinhalb Jahren, ja.
Gell, etwa vor anderthalb
Jahren. Und seit etwa eineinhalb Jahren wohne ich bei euch.
Ja. Und jetzt erlebst du die Situation, du bist ausgebildete Sozialpädagogin und arbeitest mit einer Sozialpädagogin, die am gleichen Ort eigentlich deine Ausbildung gemacht hat. Zusammen, erzähl uns doch mal noch, was das für dich auch ein Stück weit bedeutet, was das für dich in der Wahrnehmung, im Erleben auch bedeutet.
Ja, eben das erste Mal, wo mir da passiert ist, dass mir eine Mitschülerin betreut hat, ist eben da so ein bisschen mit dem Stolz. Man fühlt sich einfach sehr minderwertig und, ja, man sieht, wo die anderen haben, die einen haben eine Familie, die anderen arbeiten das so zu sein. Ich kann das halt alles nicht, ich habe das alles nicht geschafft. Das ist so die Wahrnehmung. Und auch in einer anderen Klinik ist einmal die Sozialarbeiterin, ist eine Mitschülerin gewesen von mir, eine ehemalige. Und mit der Zeit gewöhnt man sich irgendwie. Es ist wie auch ein Gewöhnungseffekt. Und dadurch, dass ich jetzt stabiler bin, tut es weh. Es tut nicht mehr so weh. Es ist so, ja, das ist die Situation, aber ich habe jetzt meinen Weg gemacht. Also ich habe jetzt auch in diesen eineinhalb Jahren Fortschritt gemacht, wo sich niemand erdacht hat. Weil man mir gesagt hat, du wirst nicht 30 und du wirst das Leben lang schwer krank sein. Und ich bin jetzt auf einem Level, wo so gut läuft alles, dass man wie kann das akzeptieren und sagen, ja, das war der Weg gewesen, aber jetzt, wo es aufwärts geht, tut es weniger weh. Vorher habe ich mich nicht wert gefühlt. Und jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass das mit meinem Wert zu tun hat.
Ja. Ja. Ich probiere also einen Switch zu machen in deine Situation. Und mir überlegen, oh, wie mich jetzt jemand betreuen würde. Ich auch ja mal Sozialpädagogik gelernt habe. Im Herzen eigentlich meinte ich, ich bin immer noch Sozialpädagogik. Ich würde mir immer überlegen, was würde ich jetzt als Sozialpädagoge machen? Wenn ich wäre jetzt der Klient von mir selber und sind so Gedanken nicht auch da?
Ja, also es ist nicht so, dass ich absichtlich mich frage, was hätte ich gemacht, aber es passiert ja automatisch, dadurch, dass ich eh grundsätzlich ein reflektierter Mensch bin. Natürlich im Gespräch denke ich mir, hä? Also das hätte sie anders gemacht. Ja, die Situationen gibt's. Ich muss sagen, in Betula haben wir einfach einen unheimlich schönen Umgang miteinander, zusammenleben, auch auf Augenhöhe. Also es ist das erste Mal, dass ich nicht das Gefühl habe, sie sind Betreuer und ich bin der Patient, sondern wir sind in erster Linie Menschen und ich komme mit einem Anliegen. Und das macht extrem viel aus. Plus, wenn es so einen Moment von der Irritation gibt, nehme ich mir wirklich raus, um das Team auch zu fragen. Also ich habe schon das Team konfrontiert und gesagt, du hast zu einer Bewohnerin da und da gesagt, ist das Absicht gewesen? Hast du dir etwas überlegt oder ist dir da einfach rausgerutscht? Und das ist schön, also ich darf dem Team das auch fragen, wenn ich mich aber eine Reaktion verunsichert fühle. Und auch schon jetzt gehen, ja, es ist vielleicht nicht korrekt gewesen oder ja, es ist mir rausgerutscht. Also sehr, sehr menschlich.
Also wenn man dir zulässt, jetzt 2023, fast anderthalb Jahre jetzt in dieser sozialpsychiatrischen Institution, dann erlebe ich dich auch sehr ja, stabil und auch gefestigt und da drin rein, natürlich mit Fragen und natürlich mit Themen, wo ganz nahe bei dir sind. Woran treibt es, Carol? Also was sind so deine kurzfristigen, mittelfristigen, vielleicht auch langfristigen Pläne? Gehst du wieder zurück ins sozialpädagogische Feld? Oder sagst du, nein, ich will mich noch nicht irgendwo festlegen, ich gebe mir noch Zeit. Wo stehst du da?
Mal, also mit Kind arbeiten ist seit 7 Jahren jeder Tag das Ziel. Und als ich Bewerbungsunterlagen in der Hand hatte, ja, habe ich zuerst einmal einen Moment hinsitzen und das verdauen, dass es wieder real wäre, wenn man sich seit 7 Jahren jeden Tag wünscht, wieder dort mit Kind zu arbeiten und man ist der Realität einen Schritt näher. Ja, ist da ein unbeschreibliches Gefühl. Also das ist meine Hauptmotivation, wieder mit Kind zu arbeiten. Natürlich, nebenbei hat es noch ein paar andere Kontakte, auch mit Sozialdiensten von Klinik oder so. Wenn ich irgendwo unterstützen kann, jetzt ohne die Peer-Ausbildung zu haben, aber auch jetzt in so Settings, in Gesprächen, wenn ich irgendwo Betroffene, Angehörige unterstützen da wäre jederzeit dazu bereit. Weil eben, ich denke, eine Geschichte, wo, wenn etwa 17 Jahre so tief in einer Essstörung war, ist, ja, habe ich einfach auch die Fähigkeit, zum anderen Mut zu machen. Weil ich kann sagen, ja, es ist aussichtslos gewesen, wie bei vielen anderen auch. Aber es gibt einen Weg raus. Also ich hätte da gebraucht, ich hätte mir gewünscht, ich hätte jemanden, der gesagt hat, ich bin 17 Jahre gleich tief gewesen wie du und ich habe es im Fall geschafft, ich bin über den Berg. Da ist schon da, wo man will hören.
Ja, also wenn ich daraus rausgehöre, deine Idee und da, wo dich, wo das Herzblut ist, deine Berufung wieder mit Kind arbeiten, Kind wieder auch können zu begleiten in gewissen Lebensphasen, mal völlig unabhängig, was für eine Institution das ist, das ist noch da.
Mhm, absolut.
Ist es denn schon konkret oder sagst du, nein, ich gebe mir jetzt noch Zeit? Oder hast du schon Bewerbungen rausgelassen?
Ja, ich habe schon Bewerbungen rausgelassen. Anfangsjahr habe ich zwei rausgelassen oder drei sogar. Einmal einfach Betula schon in Romanshorn, einmal in Romanshorn selbst. Ich würde gerne den Nähe noch, ich habe gerne kurze Arbeitswege, weil mein ÖV ist etwas, wo man noch viel Kraft braucht. Ich mache es, aber ich mache es nicht so gern. Habe mich jetzt aber forciert, habe ich es jetzt noch nicht, weil ich würde gerne in Romanshorn selber etwas machen, aber ja, so auf nächsten Sommer hoffe ich, dass sich etwas ergibt, dass ich loslegen kann.
Und jetzt, wenn du dich bewirbst, steht in deinen Bewerbungsunterlagen von dieser Geschichte, machst du das transparent? Ist das ein Teil von dir, der auch vielleicht deine Persönlichkeit ausmacht, sogar Kompetenz ausmacht, oder sagst du, da mache ich in der Bewerbung und die Bewerbungsunterlagen nicht transparent?
Das ist ein guter Hinweis. Ich habe vergessen zu sagen, dass ich mich nicht gewöhnlich auf dem ersten Arbeitsmarkt bewerbe. Ich arbeite zusammen mit der Obvita. Das ist eine sozialpsychiatrische Organisation in St. Gallen, die sich dafür einsetzt, dass genau Leute wie ich, die noch eine IV-Rente haben, langsam wieder könnten den Einstieg auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Und insofern arbeite ich dann auch über einen Verleihvertrag. Also das heisst, sie unterstützen mich da, dass einfach meine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt etwas zu finden grösser wird. Ich würde am Anfang nicht einen normalen Sozialpädagogenlohn haben, es würde ein bisschen anfangen, aber um das geht es bei mir in erster Linie nicht. Aber es bietet mir die Chance, wie du sagst, zum offen damit umzugehen und zu sagen, schau, das ist die Ausbildung, das sind die Erfahrungen. Ich war jetzt sechs Jahre krank gewesen, aber ich möchte wieder einsteigen. Und da bietet für mich eben genau die Chance, dass ich nicht mehr wie vorher muss anstehen und irgendwie etwas zusammenbasteln und sagen, ja, ich habe halt ein Jahr mehr Zwischenjahr gehabt. Also ist ja auch bei 7 Jahren nicht mehr arbeiten, gar nicht möglich, da auf dem ersten Arbeitsmarkt etwas vorzulügen. Ich kenne jemanden, der im Personalmanagement arbeitet, seit das erste, als ich in einem Lebenslauf anschaue, sind Lücken. Und ich muss sagen, ja, also nur weil man krank war, heisst das nicht, dass man weniger kompetent ist. Im Gegenteil. Wer krank war, musste hinschauen. Kennt sich selbst gut.
Man sagt ja im lösungsorientierten Kontext oder Ansatz, zwischen den Zeilen steht nichts. Die Idee ist ja, dass man dem fragend dran herangeht. Mhm. Ja, Carol, wir sind schon wieder am Schluss. Hochspannend gewesen. Danke vielmals, dass du uns Gast gewesen bist.
Sehr gerne.
Danke vielmals auch für die wirkliche Offenheit, die du uns da mit auf den Weg genommen hast. Ich glaube, es war auch sehr lehrreich gewesen, zum Hören. Ich wünsche dir, dass du so schnell wie möglich wieder mit Kind zusammenarbeiten kannst. Bin ich überzeugt, dass du eine absolute Top-Sozialpädagogin, Begleiterin, Erzieherin, Betreuerin bist. Da bin ich wirklich überzeugt. Mach's gut.
Danke vielmals. Merci.
Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Wünsche habt, meldet euch doch bei uns. kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr zu Gast gewesen seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.